Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit ganz wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und heute darf ich natürlich wieder einen ganz wunderbaren Gast begrüßen. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast. Hallo, Matthias Götz.
Hi Laura, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben heute ein spannendes Thema, oder also eigentlich hat sich das Thema aufgedrängt für mich, weil du das mitbringst, aber vielleicht erstmal ein, zwei Worte zu dir und deiner Person. Matthias ist Rechtsanwalt und auch Solicitor nach Englisch und walisischem Recht, wenn ich das richtig weiß, ja. Und du hast einen Schwerpunkt sowohl im deutschen, englischen als auch europäischen Datenschutzrecht, aber auch ganz spannende und auch vielseitige Erfahrungen im internationalen Kontext. Du hast selbst mehrere Jahre in einer internationalen Kanzlei in London gearbeitet. Darüber haben wir auch schon ganz viel geredet. Deine London-Zeit, überhaupt deine Zeit in UK, hat dich ja doch sehr geprägt und bist jetzt Gründungspartner von Nicole und Götz. Euer Standort ist in Freiburg. Also für alle, die schon lange Sehnsucht hatten, endlich wieder ein Freiburger Kollege und sagen, also ohne Cornelius und ohne einen Freiburger, ich, Podcast as a Service, bringe euch jetzt wieder einen Freiburger. Du berätst alle möglichen Unternehmen, also vom Startup bis zum internationalen Konzern. Wobei du mir mal erzählt hast, gerade diese internationalen Verbindungen liegen dir besonders am Herzen, da hast du sehr viel Spaß dran, das merkt man auch, dann strahlen gleich deine Augen. Du wurdest mal als aufstrebender Star der internationalen Rechtsbranche ausgezeichnet, da kannst du gleich mal erzählen, was das Feines ist. Und du teilst dein Wissen regelmäßig in Fachbeiträgen und auch in Vorträgen. Und wir verlinken natürlich alles Wissenswerte zu Matthias sowieso, aber das ist sehr spannend. Und einer der Bereiche, und deswegen bist du da, ist der Data Act. Da haben wir uns schon vor jetzt knapp 2 Jahren kennengelernt und auch dazu schon viel geredet. Und das ist ja definitiv ein heißes Thema in der zweiten Jahreshälfte in diesem Jahr. Und darüber sprechen wir heute. Habe ich das alles richtig gesagt?
Ja, super, Laura. Genau so ist es. Und tatsächlich, ich hatte es hier vorhin auch nochmal in Erinnerung gerufen, vor exakt 2 Jahren war ich hier schon mal bei euch, hier bei Intersoft. Und hat einen Vortrag gehalten zum Thema Data Act in der Fußball-Bundesliga. Also von daher, so schließt sich der Kreis.
Ja, also Beobachter wissen ja, dass Intersoft Consulting große Freude daran hat, im Fußball und auch im Fußball Datenschutz zu beraten. Ich verweise hier einmal auf unsere schöne Folge mit Lisa und Nils aus dem Sommer. Also quasi unsere, da haben wir versucht, das Sommerloch ein bisschen zu füllen mit wenigstens Fußballdatenschutz. So bist du ja auch ein Stück weit mit uns verbandelt, weil du ja auch im Profifußball berätst.
Ganz genau.
Spannend. Aber sag mal, was ist denn ein also ich finde auch, dass du sehr aufstrebender Star bist. Gar keine Frage. Aber was ist denn ein aufstrebender Star im internationalen Rechtsbranche?
Das müssen andere beurteilen, was es genau ist. Das war jedenfalls eine schöne Ausrede, einen Ausflug nach Paris zu machen. Das ist eine Organisation, ein Verband in Paris. Die wollen den Pariser Standort noch internationaler in der Rechtsbranche aufstellen, auch ein bisschen in Konkurrenz zu London. Und da werden jährlich bis zu 20 Anwälte weltweit eingeladen und dann tauscht man sich aus und geht gut essen und hat eine schöne Zeit.
Das geht ja in Paris schon.
Auf jeden Fall.
Ja, ja, okay, auch cool. Ja, nein, ich finde ja, also ich sag mal, das fällt ja in diesem großen Begriff No Recognition. Ich meine, das ist ja immer schön. Also mit Komplimenten kommt man bei mir auch total weit. Ne? Also es ist einfach so, also das funktioniert schon. Aber freut mich natürlich. Und heute bist du mein Gesprächspartner, weil ich mehrere Vorträge von dir schon gehört habe und auch Beiträge von dir gelesen habe. Alles rund um den Bereich Data Act. Und für alle, die jetzt sagen, Mensch, ne, Laura, das seid ihr ja aber jetzt ein bisschen spät dran. Das haben wir ganz bewusst gewählt. Ja, der Data Act ist ja nun jetzt da und das ja auch schon seit ein paar Monaten. Und wer in unserer Datenschutzbubble, auch wenn das immer nicht nur originär Datenschutz ist, aber da war natürlich viel voll mit, ne, auch bei LinkedIn und Co., als das kam. Und wir haben ganz bewusst gesagt, Matthias und ich, wir lassen mal einmal ein bisschen die Wogen, wir gucken mal, wie sie sich ein bisschen geglättet haben und was so nach knapp 3 Monaten dann vielleicht so zu erzählen ist. Und was mir direkt aufgefallen ist, nachdem wir quasi uns vorbesprochen haben, aber auch was ich beobachtet habe, vielleicht gibt es auch insgesamt noch ein bisschen Aufklärungsbedarf. Ich fühle mich ja total zurückversetzt, als die DSGVO kam. Die ganze Branche hat schon 2 Jahre vorher rotiert. Du ja durchaus auch zum Data Act. Mhm. Also wie gesagt, wir haben es vor 2 Jahren kennengelernt, genau auch in dem Themenbereich. Dann ist es da und irgendwie hat man jedenfalls in bestimmten Sphären, vor allen Dingen auch im Mittelstand, den Eindruck, das ist jetzt da, jetzt sind einige Monate rum. Aber das heißt noch lange nicht, dass wirklich klar ist, was das wirklich alles bedeutet. Deswegen machen wir heute hoffentlich einen guten Mix für euch aus, worum geht's hier eigentlich, was sind eigentlich die Themen. Und im zweiten Schritt, welche Use Cases gibt's, was müsst ihr wissen und haben viele schöne Beispiele mit, haha, wir, haha, ich nicht, Matthias, Gott sei Dank, und schauen uns das gemeinsam an. Also, Matthias, was ist denn der Data Act?
So. Ja, also wenn wir über den Data Act sprechen, müssen wir das Ganze erstmal einordnen. Warum gibt es den Data Act? Es gibt die EU-Datenstrategie. Man möchte einen effizienten und innovativen Datenbinnenmarkt schaffen. Mhm. Daran hapert es bis dato, denn für diesen Binnenmarkt brauchst du einen Austausch an Daten.
Ja.
Wir reden immer über Datenschutz. Übrigens vielleicht noch was dazu. Ich finde es total spannend, dass wir mittlerweile nicht nur über Datenschutz sprechen, sondern über Datenwirtschaft.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie dir das geht, Laura. Ich finde auch, ich meine, als Datenschützer bist du nie immer, also in den Unternehmen jedenfalls, der beliebteste im Raum. Ja, denn du
gibt
bist
da
ja
jedenfalls Vorbehalte. Jedenfalls Vorbehalte.
Mhm. So, und hier mit diesem Data Act oder auch im allgemeinen Datenwirtschaft, Datenaustausch, Datennutzung, merkt man, dass die Unternehmen sich jetzt freuen, wenn man zu ihnen kommt. Denn man kann ihnen jetzt erklären, wie man Kosten sparen kann, wie man innovativ mit Daten arbeiten kann, neue Felder besetzen kann und so weiter. Das ist auf jeden Fall ganz spannend und genau, bisher fehlt es aber oder fehlte es an Anreizen, diese Datenaustausch zu vollziehen. Und man hat natürlich eine gewisse, also ein ungleiches Macht- und Informationsverhältnis. Man hat die Hersteller im Regelfall, da sitzen die Daten, die sitzen auf diesen Daten. Und wir haben den Nutzer, die haben überhaupt gar keine Ahnung, welche Daten überhaupt anfallen, was man so macht. Ja, und der Data Act soll jetzt hier helfen. Also Data Act ist ja Anfang 2024 in Kraft getreten. Und gilt nun seit dem 12. September 2025, regelt, erstmal so ganz grob gesagt, den Zugang und die Nutzung von Daten.
Mhm.
Ja, und zwar Daten, die im Zusammenhang mit vernetzten Produkten generiert werden.
Mhm.
Hierdurch sollen also Datenmonopole aufgebrochen werden, Datensilos aufgebrochen werden. Und verschiedene Wirtschaftsteilnehmern soll es nun erleichtert werden, diese Daten dann zu nutzen.
Ja.
Es geht vor allem um diesen Sekundärmarkt, Förderung des Aftermarkets, also beispielsweise die unabhängige Werkstatt, die Daten erhält aus dem vernetzten Fahrzeug. Du fährst jetzt ein VW, du musst jetzt nicht unbedingt in die VW-Werkstatt gehen, sondern in die Vertragswerkstatt, sondern kannst dann auch in die unabhängige Werkstatt gehen. Und auch die können von nun an auf die gleichen Daten zugreifen.
Mhm. Ja,
als Beispiel, wir reden nachher noch über konkretere Use Cases. Also dieser Datenaustausch, die Datennutzung soll gefördert werden. Und wir hatten es auch im Vorgespräch. Ich sage immer, das ist... Wir haben hier wirklich eine Revolution der Datenwirtschaft.
Mhm.
Nur, und das hast du jetzt schon angedeutet vorhin, so richtig angekommen ist es noch nicht.
Es scheint eher eine stille Revolution zu sein.
Absolut. Es gibt natürlich diese großen Konzerne, die Automobilkonzerne, die bereiten sich da schon wirklich lange drauf vor.
Ja.
Aber um wen geht es ja eigentlich? Es geht hier um den Mittelstand.
Ja.
Auch jetzt in unserem Gespräch werden wir sicherlich auch über das Thema Datenschutz sprechen. Aber was man sagen muss, beim Data Act geht es schwerpunktmäßig um den Bereich B2B.
Mhm.
Ja, man möchte, wie gesagt, diesen Datenbinnenmarkt ankurbeln, auch in Konkurrenz, ne, zu USA oder China, Indien vielleicht. Ne? So, und da geht es gerade darum, dass die Unternehmen Zugriff auf Daten bekommen. So,
spannend, dass du jetzt sagst, also man möchte quasi die Datenwirtschaft ankurbeln, dass du das so herausarbeitest. Ich finde das einen sehr richtigen Ansatz dabei, also nicht falsch verstehen, aber man hört ja eher, die Datenstrategie aus Brüssel ist eher nur weitere Regulatorik und soll irgendwo noch mehr Aufgaben, noch mehr Pflichten und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich finde ganz spannend, wenn wir das einfach mit aufgreifen, welche Chancen sich eigentlich auch ergeben durch den Data Act. Aber Wir haben jetzt also, du hast es schon so ein bisschen erklärt, okay, kommt aus Brüssel, soll Datenwirtschaft unterstützen, wirkt besonders im Bereich B2B, soll vernetzte Produkte und deren Daten. Ich glaube, an der Stelle ist es richtig zu sagen, das sind auch ganz häufig nicht personenbezogene Daten. Deswegen ist es jetzt nicht originär ein Datenschutzthema. Der Data Act sagt auch was zur DSGVO. Und es gibt sicherlich auch Konstellationen, da sind diese Daten auch personenbezogen. Und das gucken wir uns auch auf jeden Fall an. Und du sagst auch, okay, das ist in den Großen bestimmt schon angekommen. Also die großen Player haben es mitgekriegt, aber möglicherweise haben die jetzt letztendlich auch einfach die Ressourcen und die Manpower, um sich auch darum kümmern zu können. Aber ich würde einfach mal sagen, und das fand ich auch super spannend in allen unseren Gesprächen zuvor, du hast immer sehr deutlich gemacht, aber eigentlich trifft es ja quasi alle. Irgendwie. Und deswegen vielleicht mal noch so ein bisschen, vielleicht ein, zwei Use Cases schon mal vielleicht, die du mal sagst, okay, was ist eigentlich mit meinem, ich finde deine Werkstatt schon mal sehr gut, die freie Werkstatt. Wen kann das denn noch so alles treffen?
Also ich die Automobilbranche ist der Klassiker, ne? Die freie Werkstatt, hier haben wir übrigens im Kopf erstmal wieder so einen B2C-Bereich, ne? Der Fahrzeugführer, der sein Fahrzeug führt und dann in die Werkstatt möchte. Aber auch im Automobilbereich natürlich Flottenbetreiber, ne? Unternehmen, die Autos vermieten, Arbeitgeber, die eine Flotte betreiben, die wollen den Flottenbetrieb optimieren. Und auch hier ist es so, dass die, und wir sprechen, denke ich, nachher noch über Definitionen, was ist ein Nutzer und sowas, aber die können, schon mal zu viel vorweggenommen, auf diese Daten nun unentgeltlich zugreifen, grundsätzlich. So, das ist ein Use Case wieder aus der Automobilbranche. Dann haben wir Produktionsmaschinen. Und das ist eben sehr spannend. Du hast ja schon gesagt, ich komme aus der gleichen Ecke wie Cornelius, aus dem schönen Freiburg und Schwarzwald. Und da gibt es ja sehr viele dieser Hidden Champions im Mittelstand, die man eigentlich gar nicht so kennt, die aber irgendwie Weltmarktführer sind in ihren Bereichen. So. Und die nutzen beispielsweise Maschinen. Diese einsetzen zur Produktion. Diese Maschinen generieren Daten.
Ja.
Diese Daten sind sehr wertvoll. Kann ich die Maschinen effizienter einsetzen? Ja, Energiekosten sparen oder sonstiges auch. Reparatur, Predictive Maintenance, all diese Themen.
Ja.
Unglaublich wertvoll. Ich habe viele Gespräche geführt mit Mittelständlern bei uns in der Region. Und es ist unglaublich, die kennen das Thema Data Act nicht.
Nee.
Ich stelle dann die Frage, was macht ihr denn? Nehmt ihr Zugriff auf diese Daten? Ja, die Daten erhalten wir, ist dann schon auch auf die Antwort.
Immerhin.
Genau, wie erhalten wir die Daten? Ja, über eine Schnittstelle, aber wir zahlen viel Geld dafür. Das müsst ihr nicht mehr. So, das als Beispiel. Auch die Weitergabe der Daten.
Spannend,
dazu sprechen
schönes
auch
Beispiel.
Vielleicht einfach mal ein anderes imaginäres Beispiel. Also wir haben eine Windkraftanlage. Diese Windkraftanlage, auch hier haben wir das Thema Predictive Maintenance, das ist der Hersteller dieser Windkraftanlage, die normalerweise dann einen Servicevertrag haben, da aber vielleicht nicht immer die Motivation haben, das alles ganz toll wieder herzurichten. Jedenfalls ist es dann so, dass es dann auch spannende Startups gibt, die möglicherweise einschätzen können, erstens, wie lässt sich die Windkraftanlage besser einsetzen und wann geht das nächste Mal irgendwie was kaputt, ne? Oder auch im Bereich Reparaturen, was kann man da vielleicht innovativ gestalten? So. Und auch diese Startups können nun Zugriff auf diese Daten erlangen, auf Verlangen des Nutzers. Ja, auch dazu, denke ich, werden wir nachher noch im Detail sprechen.
Ah ja, die Rollen und so, die klären wir gleich mal ordentlich für euch. Wir brechen das einmal auseinander. Ja. Wer sind eigentlich die Player? Wie heißen die Data Act, sodass man da mal ein bisschen Gefühl kriegt? Ich meine, ihr wisst ja das alle noch. Ne? Man muss sich ja auch ein bisschen an die Terminologie erstmal gewöhnen. Das war ja aber auch mit der DSGVO so. Man musste ja auch erstmal so Data Subject, also der Betroffene und wer ist was und was ist die verantwortliche Stelle und der Auftragsverarbeiter. Also und so hat natürlich auch der Data Act Rollen. Die gucken wir uns gleich an.
Und dann vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele. Vielleicht, ich bin jetzt mit der Deutschen Bahn hier nach Hamburg, in das schöne Hamburg gekommen.
Wenn ich uns sagen kann, quasi pünktlich.
Quasi pünktlich.
Also ich weiß nicht, was, 10 Minuten, Viertelstunde hattest
Minuten.
Du? Ich meine, und das ist ja quasi pünktlich. Ich will das nur mal, man kann das ja auch mal sagen.
Vielleicht liegt das ja auch schon am Data Act. Vielleicht erhält ja die Deutsche Bahn schon von Siemens oder anderen Herstellern die Daten und
optimiert
haben jetzt ganz,
tatsächlich
absolut,
schon?
Absolut, absolut, ja.
Okay, also ich würde es allen Bahnreisenden, insbesondere mit der Weihnachtsaussicht, wir sitzen hier übrigens, also damit ihr euch das auch vorstellen könnt, ist es heute ein Tag vor Nikolaus, sitzen wir heute zusammen und sind quasi in Vorweihnachtsfreude. Wenn ihr die Folge hört, dann ist kurz vor Weihnachten und und viele reisen ja. Also ich würde es den Bahnreisenden sehr wünschen.
Genau, also vor allem mir dann heute Abend, dann geht es nämlich wieder zurück. Und so auf jeden Fall, das ist auch wieder so ein Use Case. Ne? Die Deutsche Bahn hat dann Zugriff auf Herstellerdaten. Wir haben auch das gleiche was weiß ich, Lufthansa möchte Daten von Boeing, möchte sie aber dann Airbus zur Verfügung stellen für gewisse Dinge.
So, und dann Dinge.
Natürlich dann auch vor allem im B2C-Bereich dann wiederum die Smart-Home-Geräte.
Ja, ja genau, also auch so Internet of Things, ne? Also genau. Was man darin, ich denke so an, also in meiner Wunschvorstellung habe ich einen krass smarten Kühlschrank. Mhm. Also das ist so meine Hoffnung. Aber ich jetzt total als Anwenderin, ne? Und der sagt mir, ich habe 2 Teenager-Söhne und wie man sich das so vorstellt, die essen ein bisschen mehr, wie das bei Teenagern so sind, vor allen Dingen bei Jungs, das muss man ja einfach mal so sagen. Und ich hätte gerne einen smarten Kühlschrank, ja, der mir quasi sagt, was alles, aber das wäre ja auch, würde ja in die Richtung gehen.
Genau, also das ist zum Beispiel smarte Kaffeemaschine, Smart TV, also auch das sind jetzt Use Cases, in denen das dann durchaus relevant ist. Man wird sie, also wie gesagt, man spricht immer oft über diesen B2C-Bereich. Auch dazu werden wir nachher nochmal sprechen. Das ist natürlich, der DATEC ist eine ganz nette Ergänzung zur DSGVO beim Thema Datenzugang, Datenherausgabe. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird oft verkannt. Der Schwerpunkt meines Erachtens liegt hier wirklich im B2B-Bereich. Ne? Aber das sind nur einfach mal so ein paar Use Cases, um die mal zu nennen. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube, das Spannende hier ist auch viele Unternehmen, die eben diese vernetzten Produkte nutzen. Oder auch verbundenen Dienste im Übrigen, also zum Beispiel eine App, über die du dann ein Produkt steuerst. Ja, klar. Das muss man auch noch sagen, also verbundene Dienste fällt ja auch in den Anwendungsbereich. Viele, die das nutzen, wissen vielleicht noch gar nicht genau, was kann ich mit den Daten eigentlich alles machen. Ja? Und da wird es wiederum dann spannend, wenn man dann Dritte hat, wie gesagt, insbesondere Startups, die dann da vielleicht ganz tolle Ideen haben. Also vielleicht noch so viel dazu, die Europäische Kommission rechnet damit, dass man die Wirtschaft, dass man im Jahr 200 Milliarden Euro mehr Geld erwirtschaften kann durch aufgrund dieser freien Datenzugangs. Ja. Ja, das ist so dessen, was man vorhersagt oder sich erhofft. Ja. Aber vieles davon wird sich eben erst zeigen, wenn diese Daten denn dann mal zugänglich sind und man dann weiß, und dann darauf basierend können sich dann gewisse Dinge ergeben, entwickeln. Also aber der Klassiker sind irgendwie so Maintenance, Reparatur, ja, dieser Sekundärmarkt. Dass man da mehr Freiheit hat als Nutzer und alles andere wird sich dann zeigen. Ja.
Also Matthias, ich weiß, du hast den Podcast schon auch die eine oder andere Folge gehört, aber ich weiß nicht, wie vertraut du mit dem Konzept, das Corneus und ich uns einstmals überlegt haben, die Corneus GmbH und die Laura GmbH. Ich weiß nicht, ob du damit schon in Berührung gekommen bist.
Laura, ich habe damit gerechnet, dass du mir jetzt gleich erzählen wirst, dass die Laura-Puppen hergestellt werden, vormals Cornelius-Puppen. Ich habe da, kann ich jetzt schon sagen, kein gutes Gefühl, denn wir reden ja wahrscheinlich dann über Puppen, die mit Sensoren ausgestattet sind, wenn wir jetzt in dem Bereich verbundene
Dienste und... Ja, selbstverständlich, weil ich habe es ja in der letzten Folge schon erzählt, also die Laura GmbH boomt, es ist auch weiterhin gut, also wenn Zuhörerinnen und Zuhörer sich Sorgen machen, kann ich hier einfach gleich direkt sagen, also es läuft. Und nun, aber wir müssen uns, damit das so ist, also Stillstand ist der Tod, ne? Also als Unternehmerin weiß ich, es braucht Innovation, Innovation, Innovation. So, und also entwickeln wir uns natürlich immer weiter und die Laura-Puppen haben, also die Mini-Lauras, die konnten alles Mögliche schon, ne? Also Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon lange dabei sind, ihr wisst das, ne? Also in unterschiedlichen Outfits und Posen und so. Gibt es ja Fans, aber um neue Marktanteile gewinnen zu können, vor allen Dingen bei Jüngeren, muss die mehr können. Also, und die sollen jetzt zum Beispiel wie eingesetzt werden können, um Licht, also wie eine Art Lampe zu produzieren, in unterschiedlichen Farben, Stimmungen aufnehmen können. Und also es braucht jetzt Sensoren. Genau so ist es. Und die werden jetzt, also quasi, das ist dann die Mini-Laura 2.0. Und insbesondere das letzte Mal habe ich ja schon erzählt, also wir gucken ja, wir schielen ja auf den asiatischen Markt und das muss Gadget-Funktionen haben, sonst, das reicht jetzt nur hübsch, reicht eben nicht. Und das, was geht, nur mit hübsch, das haben wir jetzt schon ausgelotet, mehr geht da jetzt nicht so. Also ist jetzt natürlich für mich als Unternehmerin sehr wichtig, also einmal zu verstehen, welche Rolle habe ich denn da jetzt eigentlich? Was kann da auf mich zukommen? Und ganz wichtig, weil also mein Sales-Team ist auch ganz nervös. Wir haben natürlich, weil wir Fans haben, wir haben ja mittlerweile auch eine Plattform, ne? Da kann man sich anmelden auch, also da kann man ein Kundenkonto anlegen. Und wir alle sind aufgeregt. Um welche Daten geht das eigentlich alle? Ist es auch, wenn ich ein Kundenkonto habe und da irgendwelche Daten anfallen oder Logs anfallen und so? Also alle sind aufgeregt und ich habe gesagt, erstmal ganz Sutsche, so wie sich das für ein gute Norddeutsche gehört. Aber dann habe ich gesagt, der Rest, der muss jetzt von Matthias kommen. So, also wer bin ich denn im Data Act?
Ja, also ich gehe davon aus, ihr habt das datenschutzrechtlich alles gut durchgeprüft.
Das wissen auch alle Zuhörer und Zuhörer. Also genau. Natürlich im Datenschutz hier,
Top. Dann blenden wir jetzt Deshalb habe ich vorhin meine Sorge ausgedrückt. Aber dann blenden wir jetzt das datenschutzrechtliche Thema im Hinblick auf diese Puppen, die mit Sensoren ausgestattet sind, aus. Konzentrieren uns aber gleich auf das datenschutzrechtliche Thema im Verhältnis zum Data Act.
Das machen wir gleich.
Genau. Also, jetzt, welche Rolle hast du hier oder habt ihr hier? Das hängt jetzt tatsächlich davon ab. Zum einen stellt ihr diese Puppen her.
Klar.
Ihr stellt diese Puppen her, dafür nutzt ihr tolle Geräte, nämlich Maschinen.
Na klar.
Im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Maschinen fallen Daten an. Es werden Daten generiert. Und die gehen zu einem Hersteller dieser Maschinen. Diese Daten findet ihr aber auch sehr spannend für euch.
Ja, voll.
Genau, um eure Maschinen rechtzeitig zu warten und vielleicht einfach besser einsetzen zu können, optimieren. So. In dem Fall seid ihr Nutzer. So, wichtig ist, Nutzer nach dem Data Act sind sowohl, können sowohl Verbraucher sein, als auch Unternehmen. So, diese Daten, die also hier anfallen bei der Nutzung der Maschinen zur Herstellung der Puppen, diesbezüglich, also seid ihr Nutzer.
Ah, okay.
Der Hersteller ist der Dateninhaber. Das heißt, ihr könnt dann diese Daten zukünftig herausverlangen.
Oh, das wäre super. Ja. Also das hätte ich schon ganz gern. Also ich weiß, es ist jetzt, ich bin noch so mehr so in Stimmung für erstmal lieber hab, weil man weiß ja nicht, ob man es vielleicht noch braucht. Aber ich glaube zukünftig, also weil solche Sachen zu formen, also das da sind zum Beispiel Kühlprozesse, die dann eine Rolle spielen. Und wir sehen da schon, und das ist in den Produktionsschritten relativ wichtig. Und da denken wir zum Beispiel auch, da könnten wir optimieren. Also wenn wir nämlich die Kühlprozesse, könnten wir nämlich mehr Puppen herstellen. Das wäre nämlich sehr gut. Deswegen, ja, ich glaube, zukünftig, wir brauchen das.
Also das ist der eine Aspekt übrigens hier ganz wichtig, auch in dem Zusammenhang, dass man es nochmal betonen. Du hast vorhin schon gesagt, es geht hier beim Data Act um nicht personenbezogene Daten, aber auch personenbezogene Daten. Also es geht einfach um Daten, die anfallen. Diese können personenbezogen sein oder nicht personenbezogen. So. Jetzt aber weiter. Ihr vertreibt diese Puppen jetzt.
Ja.
Ihr verkauft diese Puppen, bringt die in den Markt. So, und eure Käufer, ja, die das dann zu Hause nutzen, das sind jetzt die Nutzer eurer Puppen.
Ja.
Ihr wiederum seid der Hersteller, aber insbesondere auch in dem Fall der Dateninhaber, weil die Daten bei euch anfallen.
Ach, übrigens, das habe ich vergessen zu erzählen. Ne? Also die Sensoren, die sind natürlich mit einer App verbunden. Na, weil sonst kannst du ja nicht, die kann ja die Mini-Laura nicht unterschiedliches Licht machen. Also das habe ich eben vergessen zu erzählen. Ja. Logo, ne? Weil wenn ich jetzt so, der Mut ist eher so ein bisschen mellow, ne? Dann macht das so ein cooles blaues Licht und so. Es gibt auch die Mini-Stern-Laura, die macht, dass an der Decke kleine Sternchen auftauchen.
Ach,
also
schön.
Es ist die Welt, also ich sag dir, also diese Sensoren und diese neuen Möglichkeiten, es ist ein Traum.
Ja.
Als Unternehmerin sage ich dir, es ist ein Traum.
Also wie der Cornelius und ich jetzt sagen würden, das ist super. Ja, so, also ja, genau. Wir haben dann sowohl das vernetzte Produkt, aber hier in dem Fall vor allem dann auch den verbundenen Dienst über die App. Du steuerst deine Puppen über die App. Also auch die Daten, die in dem Zusammenhang anfallen, sind dann relevant. So, jetzt kann der Nutzer sagen, ach, die Puppe, die geht hier irgendwie funktioniert die nicht so richtig. Ich habe da ein Problem. Die
rein fiktiv, meine Puppen funktionieren natürlich immer.
So, und aber die Laura GmbH ist doch recht teuer, wenn ich das Ganze reparieren möchte. Ja. Aber hier um die Ecke.
Auch ganz fiktiv.
Genau, um die Ecke, da habe ich einen Freund, der betreibt so ein Elektrogeschäft und der kann es ganz toll und viel kostengünstiger. Das ist jetzt, also die Qualität der Puppen ist grundsätzlich gut, aber einfach die Dienstleistung, die er bringt im Nachgang, die Sekundärdienstleistung, die ist einfach zu teuer, Laura.
Ja, okay. So. Und, da können wir ja noch dran arbeiten.
Genau, und jetzt kann dieser Nutzer, also in dem Fall dann im Regelfall eine Privatperson, wir können aber nachher dazu sprechen, wenn jetzt ein Arbeitgeber die Puppen den Arbeitnehmern zur Verfügung stellen möchte. Ja, also auf jeden Fall, also dieser Nutzer kann nun diese Daten oder relevante Daten von dir herausfordern und sagen, ich möchte, dass diese Daten, oder also kann sie selbst für sich herausverlangen, oder im Regelfall wird er in dem Fall sagen, bitte gib diese Daten ans Elektrogeschäft weiter.
Ne? Damit das Elektrogeschäft das gut reparieren kann und alle Infos hat.
Genau. Ja. Interessant in dem Fall ist jetzt Folgendes noch. Wenn der Nutzer euch sagt, gib mir mal die Daten, dann ist es...
Bin ich jetzt so als Dateninhaber, aber auch nur so semi, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber darum geht es, dass man diese Datensilos aufbricht. Denn was machst du denn mit diesen Daten? So, was machst du denn dann? Daten nutzt du im Regelfall für Product Improvement. Du
ja,
deine
das stimmt.
Produkte
und wenn wirklich Leute eben, also wie du sagtest, also so Sekundärleistungen wollen oder...
Ja, genau.
Also wir sind natürlich, also Gewährleistung und sowas, so alles so ein Thema sein
und,
kann.
Und es ist überraschend, wie oft man das mitbekommt. Manchmal sitzt der Hersteller auch einfach auf den Daten, weiß gar nicht, was man damit machen soll. Ja?
Also so sind wir natürlich nicht.
So, aber, oder verkauft die Daten.
Auch sowas machen wir nicht.
Genau, alles. Also,
ja,
ich sage nicht, dass ihr das macht. Genau,
ja, andere könnten sowas machen, verstehe ich.
Und jetzt geht es darum, das Ganze aufzubrechen und der Nutzer dieser Puppe wird jetzt der Herr über die Daten. Und das ist jetzt dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Revolutionäre.
Dieses Befähigen.
Ja?
Ne?
Wir sprechen nicht von Eigentum. Es geht nicht um Eigentum, aber es geht um eine Art Verfügungsbefugnis in gewisser Hinsicht. Die Daten werden nun jemandem zugeordnet, der eigentlich darüber bestimmen darf, was damit passiert. Und das ist jetzt hier der Nutzer. Und das ist das Spannende an dem Data Act. Denn folgendes: Der Nutzer sagt euch, gebt mir die Daten. Der Nutzer sagt euch, gebt die Daten an den Dritten.
Ja. So. So far, so gut.
Du sagst, ja, okay, mache ich alles mit.
Naja, aber, muss ich ja auch.
Genau, ne? Du sagst aber auch, ich möchte aber trotzdem natürlich meine eigenen Produkte verbessern. Aber auch hier sagt der Data Act, stopp. Du darfst die Daten als Lauer GmbH nur noch dann für deine eigenen Zwecke oder für andere Zwecke verarbeiten, wenn du die Erlaubnis hast des Nutzers. Das heißt also, letztendlich brauchst du hier einen Vertrag mit deinem Nutzer, der dir das Ganze gestattet, diese Daten zukünftig weiter entsprechend.
Und da haben wir aber noch ein bisschen Bedarf, Matthias. Das habe ich jetzt nicht so gesehen. Also da müssen wir, glaube ich, da haben wir noch ein To-Do, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Möglicherweise verstehe ich jetzt auch noch besser, warum andere vielleicht auch noch ein To-Do haben.
Ja, aber ist kein Problem, Laura, denn es gibt Mustervertragsklauseln.
Verrückt.
Der Europäischen Kommission, die ihr hier verwenden könnt, die sind relativ komplex. Ist übrigens auch nicht so, dass man die verwenden muss. Das ist ein ganz guter Input. Aber mit denen kann man sehr gut arbeiten. Die werden teilweise kritisch gesehen. Ich finde sie gut, denn man muss auch überlegen, das sind natürlich unglaublich komplexe Verhältnisse, über die wir sprechen.
Klar.
Wir werden übrigens nicht nur Verträge haben zwischen dem Dateninhaber und dem Nutzer, also zwischen dir und euren Käufern, sondern auch Verträge zwischen euch und dem Elektrofachgeschäft.
Ah, das ist nämlich der Datenempfänger, ne?
Genau,
das ist
der Datenempfänger, ganz genau. Ja, und auch zwischen dem Nutzer und dem Elektrofachgeschäft. Denn hier wird dann auch zu regeln sein, dass das Elektrofachgeschäft die Daten nur für die Zwecke verwenden darf, wie sie mit dem Nutzer vereinbart sind.
Weil, repariere hier meine Mini-Laura.
Ganz genau. Aber letztendlich ist aber eins wirklich wichtig hervorzuheben. Das Ganze fokussiert sich jetzt wirklich auf diesen Nutzer. Hintergrund, klar, der Hersteller bringt dieses Produkt in den Markt, was Daten generieren kann. Aber der Nutzer trägt ja dazu bei, indem er das Produkt nutzt und dabei diese Daten dann entstehen. Und somit also diese politische Entscheidung zu sagen, der Nutzer soll Herr oder Frau der Daten
der
sein.
Daten sein.
Ja. Was ich dir aber noch mitgeben möchte für die Laura GmbH, was ihr machen könnt, die Ausgestaltung des Zugangsanspruchs.
Ja.
Wir hatten es ja davon, dass der Nutzer kann auf euch zugehen und sagen, ich möchte die Daten haben.
Genau.
Was ihr natürlich auch machen könnt. Und, das Gesetz, wenn man es erstmal liest, ist eigentlich darauf ausgelegt, jedenfalls ab 12. September 2026, Access by Design, dass ihr euer Produkt so gestaltet, dass der Nutzer selbst direkten Zugriff einfach auf diese Daten hat und dann habt ihr Ruhe und müsst da nicht ständig irgendwelche Zugangsansprüche prüfen und so weiter. Das heißt, der Nutzer kann direkt drauf zugreifen.
Oh, da machen wir aber mal unsere Hausaufgaben. Das ist ja das ist
sehr spannend. Ja,
wichtig.
Sehr spannend. Viele wollen das nicht unbedingt, denn damit musst du natürlich dein Produkt neu konzipieren. Das ist eine. Bei der Laura Puppe geht es vielleicht im Automobilbereich ein bisschen schwieriger. Ja. Und man hat so eine ungefilterte Herausgabe von Daten. Sprechen wir bestimmt auch noch zu. Geschäftsgeheimnisse spielen eine Rolle. Ja. So. Aber tatsächlich ist Artikel 3 des Data Acts, sieht das Ganze vor, dass man eigentlich so ein Access-by-Design-Konzept verfolgen sollte. Von der Formulierung ist es so ein bisschen ungleich, es ist eine Pflicht. Ja. Jedenfalls soweit technisch durchführbar ist die Formulierung. Aber hier gibt es eine Hilfestellung der Europäischen Kommission, die FAQs, die ich sehr empfehlen würde, dass man sich das anschaut. Dass man
FAQs
sagt,
zum Data Act.
Zum Data Act, genau, der Europäischen Kommission. Ich denke,
können wir nicht schon
verlinken,
packen? Na klar.
Das ist letztendlich unterm Strich, kann man sagen, hat der Hersteller durchaus ein Wahlrecht, zu sagen, ich konzipiere mein Produkt so, dass ein direkter Zugriff möglich ist.
Ja.
Oder ich warte einfach darauf, dass sich Nutzer bei mir melden und die Daten herausverlangen.
Ja, okay.
Auch das ist, glaube ich, für euch noch ganz spannend als Laura GmbH.
Ja, ich glaube, für uns könnte das wirklich spannend sein.
Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Wenn ihr wirklich überhaupt gar kein Interesse habt an diesen Daten, dann könnt ihr eure Puppen auch so gestalten, dass diese Daten einfach in dem Produkt verbleiben und überhaupt keine Möglichkeit der Ausleitung besteht.
Ah, okay.
Ihr habt keine Pflicht. Ihr habt keine Pflicht, dafür zu sorgen, dass eine
Daten
Ausleitung möglich ist. Ja.
Ah, okay.
Wenn sowieso überhaupt kein Interesse an dem Ganzen besteht, könnt ihr euch eure Puppen so gestalten, dass ihr sagt, wir müssen Data gar nichts zu tun haben. Wir gestalten das Ganze so, dass überhaupt keine Zugriffsmöglichkeiten in irgendeiner Form besteht. Und damit sind wir raus.
Anti-Zugriff per Design.
Genau. Das ist durchaus so eine Idee, die dann auch mal hin und wieder vorkommt.
Die man wenigstens mal durchspielen kann.
Ja, genau.
Aber vielleicht noch mal so ein bisschen, also eine Sache noch. Das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Das habe ich vergessen, Entschuldigung. Matthias und ich, wir haben heute einen sehr starken Fokus auf den Bereich Datenzugangsansprüche. Der Data Act bietet aber durchaus mehr. Und wie häufig, wie freche Juristen sagen, es lohnt sich der Blick ins Gesetz. Also schaut ruhig auch noch, ob noch andere Bereiche für euch relevant sind. Cloud-Sachen wären auch noch.
Cloud-Switching, genau, den Wechsel zwischen Cloud-Service-Anbietern. Es soll ohne Hürden möglich sein. Auch sehr spannend, Zugriff auf Daten durch öffentliche Stellen in Notsituationen, sogenannten Covid als Beispiel.
Ja.
Das sind so Dinge, die da durchaus auch mit drinstecken. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, deshalb haben wir gesagt, dass wir uns auf diese Themen beschränken.
Da gibt es auch die größten Überschneidungen oder Fragestellungen auch Richtung Datenschutz. Deswegen vielleicht jetzt einfach mal, okay, um welche Daten reden wir? Also wir haben natürlich, du hast schon sehr gut in deinen Beispielen, also die technischen Daten angesprochen. Wir haben gesagt, das können auch personenbezogene Daten sein. Also wenn ich so an, du hast vorhin Automobilindustrie, wenn ich so an mein Auto denke, also ich glaube, mein Auto weiß so viel über mich, das ist echt krass, also manchmal ein bisschen scary. Aber ich bin die einzige Fahrerin dieses Autos. Viele dieser Daten werden damit automatisch auch personenbezogen sein, weil ich die einzige Fahrerin bin. Das wäre so ein Punkt. Aber auch natürlich, du hast es auch gesagt, zu denken sind natürlich auch an andere schützenswerte Daten oder Dateninhalte, die zum Beispiel in den Bereich Geschäftsgeheimnis gehen. Und da ist natürlich jetzt so richtig spannend, nochmal zu gucken. Und ich weiß, das Thema Metadaten spielt auch eine Rolle. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wie ist das eigentlich, wenn ich eine Plattform habe, wie zum Beispiel in meinem Online-Shop und da kann ich bestellen und dann habe ich da Metadaten oder über meine App und da habe ich Metadaten zu einem Nutzverhalten, was vielleicht aber wirklich auch mal vielleicht nicht personenbezogen ist oder jedenfalls erstmal nicht von der Intention und dann musste man natürlich im Einzelfall gucken, ob es das ist oder nicht. Wie steht das alles im Verhältnis zu den Datenzugangsansprüchen? Also du hast ja schon gesagt, es besteht bezüglich des Nutzers. Grundsätzlich, das kann B2B, aber auch, also kann sowohl Business als auch Konsument sein. Das hast du deutlich gemacht. Aber wie, in welchem Verhältnis steht das zueinander?
Meinst du jetzt im datenschutzrechtlichen Verhältnis? Oder?
Überhaupt. Also erstmal habe ich einen Anspruch auf einen Zugang zu diesen Daten. So. Hat dieser Anspruch Grenzen? Also zum Beispiel zum Beispiel im Bereich Geschäftsgeheimnisse oder ich als Nutzende wüsste das ja letztendlich gar nicht, aber als der Dateninhaber habe ich ja wahrscheinlich massive Interessen, bestimmte Sachen auch zu schützen und die will ich gar nicht rausgeben. Oder also will und kann, in Anführungsstrichen, kann nicht im Sinne von technisch möglich, sondern im Sinne von, wenn ich das rausgebe, torpediere ich mein Geschäftsmodell oder so.
Genau, also wir haben auf jeden Fall Daten mit einem gewissen Sonderstatus. Ne? Da haben wir zum einen Daten, die personenbezogen Daten sind, dann kommen wir in das Verhältnis mit der DSGVO. Wahrscheinlich für viele der Zuhörer mit am spannendsten, weil viele Zuhörer kommen ja gerade aus dem datenschutzrechtlichen Bereich. Und dann haben wir auch das Thema Geschäftsgeheimnisse. Das Thema Geschäftsgeheimnisse war sicherlich im gesamten Gesetzgebungsakt mit das Umstrittenste, wie man das Ganze auch ausgestaltet. Letztendlich gibt es nur dann eine Möglichkeit, die Herausgabe zu verweigern, wenn man darlegen kann als Dateninhaber, dass es wirklich ganz schwere wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Auf das Unternehmen, fast existenzgefährdend. Das heißt also, man muss sich als Dateninhaber überlegen, kann ich möglicherweise Daten irgendwie technisch auch schützen? Aber ich glaube, es kommt vor allem auf diese organisatorischen Maßnahmen an, NDAs beispielsweise, dass man strenge Vertraulichkeitsvereinbarungen auch trifft mit den Nutzern oder auch den Datenempfänger, also den Dritten, das Elektrofachgeschäft. Das ist schon sehr spannend. Das muss man sehen, wie es in der Praxis sich auswirkt. Denn am Ende, das ist wirklich auch eine Sorge, dass man sagt, naja, und was ist, wenn diese Daten dann zur Konkurrenz gehen? Vielleicht in Ländern, nach China beispielsweise, zu Empfängern, wo man sagt, okay, wenn wir das Ganze verhindern. Also all diese Dinge, das sind große Sorgen, sicherlich mit verbunden bei den Unternehmen. Und das ist das eine, also dass man da jedenfalls, ich denke vor allem erstmal auch vertraglich gut arbeiten muss. Auch da sehen die Mustervertragsklauseln gewisse Aspekte vor der Europäischen Kommission. Und das andere sind natürlich dann diese personenbezogenen Daten, die auch eine Rolle spielen. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte, bevor ich das vergesse, was auch wichtig ist, der Datenempfänger, also der Dritte oder auch der Nutzer, die dürfen diese Daten nicht verwenden, um Konkurrenzprodukte zu erstellen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um zusammen vielleicht Geschäftsgeheimnissen nochmal. Also die Daten dürfen nicht verwendet werden, um Konkurrenzprodukte zu erstellen, also soweit sich eben auf das Produkt bezieht, aus dem diese Daten generiert wurden. Aber klar, der Sekundärmarkt, das ist schon möglich. Also der Automobilhersteller hat dann auch seine Händler, die wiederum Reparaturleistungen anbieten, die freie Werkstatt auch. Das ist dann okay, wir sind auf dem Sekundärmarkt tätig. Aber
das heißt, wenn der Elektroladen jetzt anfangen würde, das ist Elektroladen Bernd, und wenn der jetzt Mini-Berns macht, mit den gleichen Sensoren aus meiner Mini-Laura,
Gibt es ein Problem. Okay. Genau.
Aber wenn er jetzt Mini-Lauras ganz viel repariert und sich da eine super Expertise, dann muss ich das schlucken.
Und dann haben wir natürlich diesen Sonderstatus Datenschutz, beziehungsweise personenbezogene Daten. Und das ist sehr spannend, Wenn es okay ist, Laura, würde ich jetzt einfach nur auf eine andere, also ich würde jetzt mal kurz die Laura-Puppen ausklammern.
Das ist in Ordnung.
Um es an dem Beispiel zu erläutern, weil da finde ich es ein bisschen schwierig, sehr konstruiert, wenn wir das so darstellen.
Was?
Also,
nehmen wir, konstruiert?
Ja, also im Hinblick auf das, was ich jetzt erzählen werde, auch wenn ich die Laura-Puppen natürlich liebe. Also die sind schon toll. Und zwar vielleicht, ich finde es mal plastisch im Automobilbereich. Wir haben also den Hersteller. Mhm. Im Regelfall auch der Dateninhaber, muss nicht sein. Ne? Oft ist es vielleicht auch eine Tochtergesellschaft des Automobilherstellers, bei dem die Daten dann anfallen und so weiter. Der Einfachheit halber sagen wir, ist der Hersteller, bei dem die Daten auch anfallen, der Dateninhaber. Dann haben wir den Fahrzeugführer, wir haben das vorhin besprochen. Mhm. So, im Regelfall hat er auch einen Account, Daten können zugeordnet werden. Also letztendlich sind es hier zweifelsfrei personenbezogene Daten.
Okay. So. Mhm.
Um diese Daten nun herauszugeben an diesen Nutzer, brauchen wir auch eine datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage.
Ja.
Das ist jetzt in diesem Verhältnis, wenn der Fahrzeugführer auch die betroffene Person ist, kein Thema.
Nicht schwierig.
Ja, wir können zwar dogmatisch darüber streiten, ist es jetzt eine implizite Einwilligung, finde ich nicht richtig.
Oder ist das quasi eine Art Auskunft?
Ja, oder könntest du auch überlegen tatsächlich, der Data Act ergänzt natürlich das Auskunftsersuchen. Mhm. Aber die Rechtsgrundlage ist für mich vielmehr das berechtigte Interesse. Ne? Mhm. Aber müssen wir nicht weiter
aber eine
ausführen.
Rechtliche Verpflichtung kann man da nicht überlegen?
Das ist sehr spannend. Könnte man sich vielleicht sogar überlegen im Verhältnis Nutzer, Dateninhaber, wenn der Nutzer eine betroffene Person ist.
Ja, genau. Mhm.
Der Data Act hat jedenfalls eine klare Vorschrift dahingehend, dass wenn der Nutzer nicht die betroffene Person ist, der Data Act keine Rechtsgrundlage darstellt.
Okay.
So viel kann man schon mal sagen. Ja. Die Diskussion.
Schade eigentlich. Ja. Voll die Chance vertan.
Genau. Also wenn der Nutzer jedenfalls die betroffene Person ist, das müssen wir nicht weiter diskutieren, das interessiert in der Praxis nicht, denn es wäre ja widersinnig, wenn der Nutzer die Daten herausverlangt und dann sagt, ja, du hast gar keine Rechtsgrundlage, mir diese Daten zu geben. Das wäre ja.
Na gut, okay, das würde das natürlich schon an Absurdum führen.
Genau.
Ja,
also
verstehe ich.
Das Verhältnis ist klar. Spannend wird es aber, wenn der Nutzer, und übrigens Nutzer haben wir noch gar nicht definiert, ich sag's mal vereinfacht, das ist der Eigentümer, der berechtigte Besitzer. Ne?
So. Mhm, okay.
In dem Fall der Fahrzeuge, das ist dann der Flottenbetreiber. Okay. Mhm. Das ist dann das Unternehmen, das die Autos vermietet beispielsweise. Oder der Arbeitgeber, der diese Fahrzeuge zur Nutzung durch den Mitarbeiter zur Verfügung stellt. So, jetzt ist der Flottenbetreiber Nutzer nach dem Data Act, kann also die Daten herausverlangen. Mhm. Nur, in dem Fall ist es so, dass sich diese Daten dann auf die Fahrzeugführer beziehen, die im Zweifelsfall auch noch einen eigenen Account haben mit dem Hersteller.
Ja.
Und dann haben wir das Problem, dass Nutzer, der die Daten herausverlangt, mit der betroffenen Person nicht mehr übereinstimmt.
Ha.
Und dann brauchen wir eine Rechtsgrundlage für die Herausgabe der Daten durch Hersteller an den Nutzer, den Flottenbetreiber.
So.
Und das ist spannend.
Ja.
Denn was ist hier die Rechtsgrundlage? Und da können wir uns verschiedene Dinge überlegen. Einwilligung. So. Dann bräuchte also der Flottenbetreiber die
Einwilligung,
Einwilligung
von den ganzen Fahrern.
Von den Fahrern. Mhm. Beziehungsweise gute Hersteller können sie natürlich auch einholen, das aber wäre sachfremd. Ja? Also das würde nicht passen in dem Zusammenhang. So, das wäre ein Thema. Wird schwierig, vor allem, wenn wir dann wieder im Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Kontext sind.
Mhm.
Oder, naja, also wenn du jetzt auch ein Auto mietest, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Einwilligungen einfach nicht erteilt werden. Das heißt,
ja, und das ist ja auch freiwillig, um Gottes Willen.
Genau,
sagen wir vielleicht einfach nicht ja.
Genau, das heißt, der Flottenbetreiber wird dann ein Problem haben, dann seine Flotte zu optimieren, weil er gar nicht genug Daten hat. Dann können wir an das Thema Vertrag denken. So, der Vertrag muss aber wiederum dann mit der betroffenen Person bestehen und zur Erfüllung des Vertrags notwendig sein.
Mhm.
Das heißt, gegebenenfalls haben wir einen Vertrag zwischen Hersteller und dem Fahrzeugführer, nämlich zur Erbringung der verbundenen Dienste, ja, die Connected Services, aber in diesem Zusammenhang wird es jetzt nicht notwendig sein, dass die Daten herausgegeben werden, also jetzt nicht erforderliche Daten an den Flottenbetreiber rauszugeben. Das heißt, wir müssen uns also auf einen Vertrag konzentrieren zwischen Flottenbetreiber und dem Fahrzeugführer.
Ja.
So, aber auch hier muss es dann wiederum erforderlich sein, dass die Daten herausgegeben werden an den Flottenbetreiber zur Erfüllung des Vertrags zwischen Flottenbetreiber und Fahrzeugführer.
Schwierig.
So. Vielleicht lassen sich bestimmt gewisse Dinge konstruieren, aber
okay.
Ja, jedenfalls auch das wird schwierig sein. Eine rechtliche Verpflichtung haben wir bereits gesagt, das Gesetz sagt ganz klar, gibt's nicht. So, und dann kommen wir zum berechtigten Interesse. Und das wäre sehr spannend. Also das heißt, wir brauchen ein berechtigtes Interesse. Der Flottenbetreiber hat ein berechtigtes Interesse, nämlich Optimierungszwecke der Flotte.
Mhm. So. Aber jetzt, überwiegen dann die Interessen?
Das ist die Frage. Überwiegen das Interesse der Fahrzeugführer. Zunächst einmal, was sind die Erwartungen des Fahrzeugführers? Kann er damit rechnen? Stichwort auch Informationspflichten, die im Vorfeld alle erfüllt werden und so weiter und so fort. Und dann kommt es wirklich auch auf die Art der Daten an.
Ja? Ei, ei, ei.
GPS-Daten beispielsweise. Zähle ich Informationen über die Abnutzung des Fahrzeugs, sind es weniger sensibel, aber Standortdaten vielleicht durchaus. Ne? So, und da muss man natürlich auf einen Einzelfall schauen und dann.
Auf Fahrverhalten wäre auch
Fahrverhalten,
so ein Punkt.
Aber das ist auch hier wiederum interessant. Das Fahrverhalten muss man dann wieder schauen, sind es Informationen, die sich ergeben aufgrund einer Analyse der Daten. Ja, aber unabhängig davon
Okay.
ist der Punkt der, man muss also eine Interessensabwägung vornehmen. Ne? So.
Total.
Und das finde ich jetzt wirklich erstaunlich. Diese Interessensabwägung muss ja erstmal auch der Dateninhaber vornehmen.
Mhm.
Denn der gibt die Daten heraus. Das heißt, man sagt dem Dateninhaber, du musst diese Daten herausgeben an den Flottenbetreiber.
Mhm.
Aber bitte stellt sicher,
dass das datenschutzrechtlich auch in Ordnung ist.
Genau, weil wir haben ja personenbezogene Daten. Ja? Vielleicht nicht nur, aber auch. Mhm. Ja? So, bitte stellt sicher, dass du eine Rechtsgrundlage hast dafür.
Mhm.
Ja? Und da hat der Dateninhaber ein Problem.
Mhm.
Ich sage gleich etwas dazu, wie ich denke, dass man es in der Praxis dieses Risiko ein bisschen abwägen kann für einen Dateninhaber.
Na, es gibt aber auf jeden Fall Leute, die vertreten, wenn das funktioniert nicht. Und das ist ein Argument, die Daten nicht herauszugeben. Eindeutig.
Genau.
Also liest man viel.
Liest man viel, dass man auch den Datenschutz
quasi nutzt dafür.
Als Verteidigung dessen, dass man gar nichts machen muss nach dem Data Act.
Ja.
Finde ich wiederum schwierig. Im Übrigen darf man auch eins nicht vergessen, es gibt auch ganz viele Bereiche, wo, gerade im Automobilbereich, du weißt, es ist auch so ein bisschen Schwerpunkt meiner Beratung, im Automobilbereich gibt es oft auch ein Interesse des Herstellers, Daten zur Verfügung zu stellen an Flottenbetreiber.
Mhm.
Denn letztendlich freut sich der Flottenbetreiber, wenn er Daten erhält, um seine Flotte zu optimieren und hat dadurch auch wieder ein höheres Interesse, vielleicht diese Fahrzeuge von dem Hersteller zu kaufen.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht so, dass man, übrigens auch das fand ich in der politischen Diskussion zum Data Act oft verfehlt, es ist nicht so, dass die Hersteller auch gerade im Automobilbereich sich zurücklehnen und sagen, wir wollen gar nichts herausgeben. Ja? Aber gut.
Aber gut, die Darstellung war viel so.
Das auf
muss
jeden
man
Fall.
Ganz klar
auf jeden
sagen.
Fall, ja. So, jedenfalls denke ich, in der Praxis bietet sich das hier an, dass man das Ganze zumindest vertraglich abfedert. Das hatten wir 2023 schon mal besprochen, Laura, das Thema. Ich nenne es Vertragslösung, dass man also sagt, der Nutzer muss vertraglich sich dazu verpflichten, dafür zu sorgen, dass eine Rechtsgrundlage für den Dateninhaber zur Herausgabe vorliegt. Im Vertrag soll man gegebenenfalls idealerweise auch angeben, was die Rechtsgrundlage ist, also müsste angegeben werden. Und auch eine Dokumentationspflicht. Also der Dateninhaber muss ja da nachweisen können, dass es tatsächlich so ist, dass eine Rechtsgrundlage vorhanden ist.
Mhm.
So, beispielsweise, wenn es tatsächlich der Vertrag die Rechtsgrundlage ist, vielleicht der Auszug aus den Musterverträgen, die verwendet werden durch den Nutzer mit seinen Mietern oder was weiß ich. Ne? So, also das Ganze sollte durch einen Vertrag dann abgefedert werden, auch vielleicht mit einer Haftungsklausel, soweit sie zulässig ist, dass der Dateninhaber sich schützen kann. Was man hier sieht, und das ist wirklich ganz spannend jetzt, wir haben einen starken Konflikt zwischen dem Datenschutz und diesem Data Act, Datenwirtschaft.
Mhm.
Ja. Free Flow of Data und freie Nutzung der Daten und aber auch Schutz der Daten.
Mhm.
Und in der Vergangenheit war das dann immer so, dass wir gesagt haben, im Zweifelsfall gehen wir auch von einem Personenbezug bei Daten aus und halten uns schön an die DSGVO und so weiter und so fort. Hier, was jetzt dazu kommt, ist nämlich, der Dateninhaber muss hier ganz klar klassifizieren, um welche Daten es sich handelt.
Mhm.
Denn kommt er zu dem Schluss, dass es sich um personenbezogene Daten handelt, irgendwie keine richtige Rechtsgrundlage vorhanden ist und verweigert daher den Zugangsanspruch am Data Act, aber wir kommen zum Ergebnis, es sind gar keine personenbezogenen Daten.
Mhm. Schwierig.
Haben wir ein Problem. Genauso natürlich andersrum. Der Dateninhaber sagt, ja, es sind gar keine personenbezogenen Daten, kein Problem, ich gebe es heraus. Aber am Ende sind es personenbezogene Daten, haben wir ein Problem nach der DSGVO. Wir haben so eine doppelte Dilemmasituation. Das heißt, was ganz wichtig ist in diesem Verhältnis Datenschutz, Data Act, was die Unternehmen machen müssen, auch das sehe ich in der Praxis noch nicht, außer bei den ganz Großen, ja, eine Klassifizierung der Daten. Dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, okay, wir legen jetzt ganz klar fest, welche Daten von uns, die wir verarbeiten, sind personenbezogen und welche sind nicht personenbezogen.
Ja, das stimmt.
So, vielleicht noch kurz zwei, drei andere Punkte, was natürlich auch immer wird auch im Data Act angelegt. Helfen kann, ist Anonymisierung.
Man das war auch ein Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte.
Nur hier wieder zu unserem Beispiel im Flottenbereich. Der Flottenbetreiber wird immer wissen, wer das Fahrzeug gefahren hat.
Ja.
Also hier ist Anonymisierung schwierig.
Ja, kommt sicherlich aufs Beispiel an, wann und wie, aber also natürlich, glaube ich, ist das, sollte man das prüfen, ist ja sowieso immer eine wirklich wirksame Maßnahme.
Ja, absolut. Aber das sind so Aspekte, die man hier berücksichtigen sollte. Vielleicht, das habe ich gar nicht gesagt am Anfang, der Data Act Regelung ist ganz klar, dass die DSGVO Vorrang hat im Konfliktfall. Ja? Also das muss man auch nochmal erwähnt haben. Aber man muss hier wirklich dieses Zusammenspiel dieser beiden Gesetzesakte dann wirklich im Blick haben und das dann entsprechend ausbalancieren.
Mhm.
Also das ist sehr spannend und für die Praxis auch sehr schwierig, weil man jetzt auch wirklich gezwungen ist zu sagen, wir müssen die Daten jetzt tatsächlich mal klassifizieren und nicht immer nur sagen, ja gut, Personenbezug liegt vor, fertig.
Da hat sowieso aber keiner immer Lust drauf. Also das Festlegen also von Dataflows, ich sag mal nur mit Personenbezug, ist schon eine Anstrengung für die allermeisten Unternehmen. Und wenn man jetzt auch noch sagt, das müsst ihr jetzt aber für alle Daten machen, also da sehe ich die großen Augen schon vor mir. Man meint jetzt, also ich glaube, ich habe jetzt erstmal rausgenommen, für alle Beteiligten Awareness, Awareness, Awareness. Hier gibt es Aufgaben, hier gibt es möglicherweise auch Pflichten, hier gibt es aber auch Möglichkeiten, die also ungenutzt liegen zu lassen, ist schwierig. Du hast nochmal klar herausgestellt, welche Möglichkeiten, also im Bereich der Datenwirtschaft und auch also dieses Befähigen und dadurch eben auch Möglichkeiten schaffen, höre ich raus. Du empfiehlst ganz offensichtlich Datenmanagement eben und Klassifizierung. Und offensichtlich müssen alle ganz genau in ihre Verträge gucken.
Ganz genau.
Offensichtlich. Ja. Und du hast vorhin schon als kleinen Tipp gegeben, FAQs von der Kommission, sagtest du, ne? Mhm. Die wären auf jeden Fall hilfreich. Wie gesagt, packen wir in die Shownotes. Das ist aber ein relativ großer Bereich. Gibt es noch ein, zwei andere Sachen, die du empfehlen würdest?
Ja. Also die FAQs sind super. Ich empfehle auf jeden Fall das Gesetz. Wie wir vorhin diskutiert haben, merkt man, also das hilft der Rechtsfindung. Ja? Also das Gesetz wirklich auch mal tatsächlich, also für die, die natürlich beraten, ohnehin durchlesen. Es gibt von der Europäischen Kommission auch Guidance on Vehicle Data. Wirklich sehr gut, wenn man im Automobilbereich unterwegs ist, aber auch darüber hinausgehen, denn das haben wir jetzt nicht besprochen, haben wir jetzt wahrscheinlich auch nicht die Zeit für, aber welche Daten sind überhaupt erfasst? Rohdaten, Metadaten, wie weit geht das Ganze? Da können diese Guidance on Vehicle Data der Europäischen Kommission wirklich weiterhelfen. Und ich hatte es gestern in unserem Vorgespräch auch mal kurz erwähnt, Laura, die Podcasts stehen da nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen sich alles sehr schön.
Absolut.
Es gibt einen Podcast, den ich da wirklich klasse finde. Das ist der Podcast Data Navigator von Martin Schirmbacher und Hubertus von Rönne. Höre ich sehr gern. Da geht es auch weniger um diese juristischen Feinheiten, sondern tatsächlich um die Praxiserfahrung und um die Möglichkeiten dessen, was man vielleicht mit Daten machen kann. Weil ich glaube, wir haben all diese juristischen Feinheiten, aber am Ende kommt es wirklich darauf an, zu kommunizieren, in Dialog zu kommen. Hersteller, Dateninhaber, Datenempfänger, dass man sich austauscht und dabei dann eben auch ermittelt, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt. Denn jetzt sind diese Daten verfügbar, aber irgendwie so richtig greifbar ist es noch nicht. Wir wollen Innovation, wir wollen neue Produkte oder Dienstleistungen und genau dafür muss man sich jetzt zusammen hinsetzen und nachdenken, um diesen europäischen Datenbinnenmarkt auch wirklich dann effizient und innovativ zu gestalten. Und ich finde dieser Podcast, den kann ich da sehr empfehlen, finde ich da sehr, sehr hilfreich. Weil,
absolut. Ja. Als Podcasterin muss ich aber auch einfach andere Podcasts teufeln. Also es gibt so viele, die ich so sehr mag und die mich auch ansprechen, ob jetzt nun aus dem fachlichen Bereich oder auch aus anderen Bereichen. Also von daher, hört da gerne rein. Ich bin immer gespannt, was andere Kollegen und Kolleginnen überall machen und da gibt es echt tolle Formate. Matthias, wenn jetzt die Leute total neugierig sind, was du sonst noch so machst und wo man mehr von dir erfahren kann oder wo und was du publiziert hast oder wo ist die beste Quelle? Wo ist der beste Ort, um all die wunderbaren Dinge zu dir zu erfahren?
Ja, da bin ich ganz langweilig unterwegs. Also ganz klassisch über unsere Webseite nicolegoetz.com. Da ist dann mein Website-Profil mit E-Mail-Adresse. Da kann man mich auch gern kontaktieren. Auf LinkedIn habe ich mein Profil. Wer ein bisschen Interesse dazu hat, was ich so bisher in meinem Leben gemacht habe, gar nicht so allein juristisch, sondern vielleicht auch der Weg von der Großkanzlei hin in die Selbstständigkeit. Vor zwei, drei Jahren war ich da schon in einem Podcast, der nennt sich Dreisheiten und wurde zu diesem Weg interviewt. Auch das ist vielleicht eine ganz nette Folge, die man sich mal so beim Joggen anhören kann, wenn man denn Interesse an meiner Person überhaupt hat. Aber ja, das wären so die klassischen Quellen. Ansonsten natürlich hier wieder meine Veröffentlichung.
Ich höre auch immer alle Podcasts beim Joggen.
Ja, genau. Also wie gesagt, ansonsten die eine oder andere Veröffentlichung, ja, aber ganz klassisch und langweilig.
Ja, und das ist natürlich dann auch in den Shownotes, also wer da jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte oder dachte, oh Gott, wie war das nochmal? Macht euch bitte keine Sorgen, ihr wisst, da ist hier immer der Service für euch gesichert, das findet ihr natürlich auch. Wie immer freuen wir uns über eure Anregungen oder auch natürlich eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Und wir freuen uns über eure Empfehlungen für den Podcast an andere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten und Abonnentin. Die nächste Folge ist schon in Planung und wie immer, ich sag's euch, es bleibt spannend. Ihr findet mich selbstverständlich auch bei LinkedIn. Folgt mir dort gern, um kein Update zum Podcast zu verpassen. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich. Und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Infos zum Datenschutz schaut euch gern unseren Blog an unter www.doktor-datenschutz.de und ihr findet uns natürlich auch auf Blue Sky und Mastodon. Und lieber Matthias, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ich habe ja ein bisschen den Eindruck, wir haben wie eine Art Cliffhanger schon gemacht für die nächste Folge, vielleicht mit so ein bisschen zeitlichen Abstand, Data Act nach anderthalb Jahren oder so und dann Ich sehe dich schon wieder bei uns. Also wenn ich dich jetzt nicht vergrault habe, dann...
Ich freue mich sehr drauf. Es ist für mich immer ein guter Grund, nach Hamburg zu kommen.
Hervorragend. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und ihr Lieben, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke, Laura.